Herzlich willkommen zum Podcast Fit mit Laura. Ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. Und was mir wichtig ist zu vermitteln, dass Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden sollte. Meine Leidenschaften sind die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Und genau darüber spreche ich auch hier in meinem Podcast. Mal alleine und mal mit Experten. Heute habe ich Julia zu Gast. Julia ist Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin und beschäftigt sich vor allem mit Themen wie emotionalem Essen und dem inneren Kind, worüber sie auch schon Bücher geschrieben hat. Wir sprechen heute über dieses innere Kind und welche Erfahrungen uns und unser Essverhalten beeinflussen können, was genau mit Überlebensstrategien gemeint ist und was häufige Probleme sind, die unser Essverhalten beeinflussen können. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und bin schon gespannt auf dein Feedback zur heutigen Episode. Hi Julia, du warst ja schon mal hier bei mir im Podcast. Ich freue mich, dich hier heute ein zweites Mal zu begrüßen und würde sagen, zu Beginn stell dich gerne einmal mit deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Laura, ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute nochmal gemeinsam sprechen. Ich bin Julia Sam ist mein Name. Ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und auch Podcasterin. Und ich sage immer in Kürze, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Ich glaube, das kürzer kriege ich es nicht hin.
Ja, voll schön. Was glaubst du denn oder was ist aus deiner Erfahrung heraus so der Grund dafür, dass so viele Menschen Probleme mit dem Essverhalten haben? Weil in der Theorie klingt es ja immer total einfach, ist einfach nur so viel, wie du verbrauchst, dann nimmst du auch nicht zu. Wenn du Übergewicht hast, dann ist doch einfach weniger, dann nimmst du ab. Aber es ist halt einfach in der Realität häufig nicht so einfach. Was sind so aus deiner Erfahrung die meisten Gründe oder die häufigsten Probleme?
Ja, also ich glaube, also über die Jahre jetzt, ich mache das ja schon ziemlich lange jetzt, dass ich mich intensiv mit dem Thema auseinandersetze und habe wirklich auch schon mit vielen tausenden Menschen gearbeitet und da lerne ich natürlich auch nie aus und lerne immer mehr über, ja, woher das eigentlich kommt. Und natürlich kann man jetzt nicht pauschal sagen, bei jedem kommt das da oder daher, das ist natürlich sehr individuell. Aber mittlerweile, und da jetzt mein letztes Buch, was ich auch geschrieben habe, befasst sich sehr mit dem Thema innere Kindheilung, weil ich glaube, dass halt ganz, ganz viel von dem, was wir heute tun, eigentlich schon die Ursache dafür schon in der Kindheit gelegt wurde. Und das Essen ist meiner Erfahrung nach für viele Menschen einfach auch eine Strategie, mit ihren Emotionen umzugehen und ja, sich einfach da schon oft, also oft früh Strategien entwickelt haben, die uns gar nicht bewusst sind, ne? Und viele Menschen denken dann halt einfach auch, sie sind undiszipliniert und willensschwach, weil sie jetzt nicht wie die Freundin oder die Nachbarin mal so einfach Nein sagen können zu einem Stück Kuchen oder einer Schokolade und zweifeln dann sehr an sich selbst, aber sehen gar nicht, dass eben vielleicht die Freundin oder die Nachbarin andere Strategien fahren, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Die rauchen dann vielleicht, trinken, sind ständig auf Social Media oder, ne, also jeder hat irgendwo auch destruktive Strategien, wie er, ja, Gefühle versucht zu vermeiden, zu betäuben, da nicht hingucken zu wollen. Das macht das was ganz Menschliches. Und das Essen kann eben eine Strategie sein. Und da liegt die Wurzel eben ganz oft schon in den Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben.
Du hast jetzt schon gesprochen vom inneren Kind. Wer ist denn dieses innere Kind? Wie entsteht das denn eigentlich?
Ja, also ich beschreibe das immer so, dass es vielleicht, um es ein bisschen greifbarer zu machen, das ist einfach ein Teil von unserem Unterbewusstsein. Und unterbewusst bedeutet ja, dass es uns eben nicht immer bewusst ist. Und wir machen eben Erfahrungen. Und gerade in den ersten sechs Lebensjahren ist die Erfahrung, die wir in der Zeit machen, die prägen uns einfach ganz doll. Ne? Die Erfahrung, die wir mit unseren Eltern gemacht haben, ob wir in unseren Grundbedürfnissen, also wir haben vier psychische Grundbedürfnisse. Das eines der wichtigsten Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Bindung, nach Anerkennung, aber auch nach Autonomie und auch nach Lustbefriedigung. Also das sind die vier. Und wenn wir da nicht ausreichend sozusagen abgeholt werden von unseren Eltern, dann entstehen da einfach ja, entstehen da Verletzungen, Prägungen und durch diese Verletzungen und Prägungen entstehen bestimmte Glaubenssätze über uns selber und über die Welt und über unseren eigenen Wert. Und daraus entsteht dann einfach so ein Grundgefühl, dem wir durchs Leben gehen. Wie jetzt zum Beispiel, was ganz viele Menschen haben, so das Gefühl zu haben, sie sind nicht gut genug oder nie gut genug oder sind nicht liebenswert oder ne, solche sind schwierig. Es gibt ganz unterschiedliche Glaubenssätze, die daraus entstehen. Und das ist eben so ein Grundgefühl, was wir haben, was uns aber vielleicht gar nicht so wirklich bewusst ist. Aber aus diesem Gefühl heraus verhalten wir uns eben im Hier und Heute manchmal so, wie wir uns vielleicht nicht verhalten wollen, weil einfach alte Verletzungen getriggert werden. Ne? Und da spricht man dann oft vom inneren Kind, dass eigentlich, ne, das ist meistens so, wenn wir in irgendwelchen Situationen extrem reagieren und uns vielleicht selber danach mal fragen, hey, was war da eigentlich mit mir los? So schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Dann ist es oft so, dass wir eigentlich, dass es nichts mit der Situation im Hier und Jetzt wirklich zu tun hatte, sondern dass wir einfach, dass eine alte Wunde aufgerissen wurde. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, damit wir dann auch bewusster damit umgehen können und das in eine andere Relation bringen können. Genau. Also das innere Kind, in meinem Buch beschreibe ich es ein bisschen so, dass man sich es vielleicht so vorstellen kann, dass so ein kleines Kind in so der Schaltzentrale in unserem Gehirn sitzt und ja, einfach uns immer noch steuert. Ne? Und deswegen ist es ja eben auch oft so, dass auch Erwachsene sich oft ja im Job oder auch im Sportverein oder irgendwo, da geht es ja manchmal zu, sagen wir ja dann auch, da geht es zu wie im Kindergarten. Ne? Und das ist eben oft so, dass wenn die inneren Kinder da eigentlich miteinander streiten, dass es gar nicht wirklich um die Situation jetzt geht, sondern ja, da einfach noch alte Wunden sind. Und die haben wir irgendwo alle natürlich. Manche aufgrund ihrer Erfahrung tiefere und schlimmere Wunden, aber geprägt sind wir natürlich alle. Ja, normalerweise.
Ja, vielleicht kannst du uns da noch irgendwie ein etwas ausführlicheres Beispiel geben, welche Erlebnisse oder Erfahrungen aus der Kindheit vielleicht gewisse Verhaltensweisen heutzutage beeinflussen. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Beispiel oder eine Erfahrung von Klienten.
Ja, ganz viele, ja. Also oft ist es eben so, gerade eben, wenn ja, wenn unser Bedürfnis nach Bindung nicht ausreichend befriedigt wurden und das vielleicht auch noch kurz vorab, das machen ja die meisten Eltern auch nicht extra oder weil sie es irgendwie böse meinen, aber es ne, ist eben so, wir werden in Familien reingeboren, unsere Eltern sind auch nur die Kinder ihrer Eltern und es wird teilweise eben von einer Familie oder von einer Generation in die nächste werden Dinge gleich gemacht, wenn sie nicht reflektiert werden und daran gearbeitet wird. Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Elternteil zum Beispiel krank ist, psychisch krank ist oder auch körperlich krank ist und zum Beispiel einfach wenig Zeit für das Kind hat oder finanzielle Probleme in der Familie herrschen und dann aufgrund dessen einfach die Kinder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Also Kinder brauchen einfach ganz, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und ganz, ganz viel Liebe. Und deswegen meinte ich auch gerade, jeder hat auch irgendwelche Verletzungen, weil das ist für Eltern im Prinzip eigentlich unmöglich, uns da zu 100% zu befriedigen. Müssen sie auch nicht. In der Psychologie sagt man immer, es reicht, wenn Eltern ausreichend gut sind. Ne? Also das ist eine 4. Das reicht eigentlich schon, dass wir keinen großen psychischen Schaden irgendwie davon tragen. Aber eben, Verletzungen sind trotzdem da. Und wenn jetzt so ein Kind einfach, also Kinder, vielleicht, da kann ich das auch so erklären, Kinder sind bis zu einem gewissen Alter immer egozentrisch, ja, und das ist, damit ist keine Charaktereigenschaft gemeint, sondern das bedeutet einfach, dass sie alles auf sich beziehen, weil ein Kind kann ja nichts in Relation bringen, weil ihnen ja die Erfahrung fehlt, ne? Also wenn jetzt ein Kind in der Situation ist, dass die Mama zum Beispiel wenig Zeit für das Kind hat, ne, und einfach wenig da ist, dann denkt das Kind nicht, ach, die Mama, die muss so viel arbeiten, weil wir haben finanzielle Probleme, sondern das denkt einfach, ich bin nicht gut genug. Und deswegen ist die Mama nie da, ne? Oder wenn der Papa rumschreit, dann kann das Kind nicht denken, ach, der hatte heute einen stressigen Tag bei der Arbeit, der meint es eigentlich gar nicht so, sondern wir beziehen bis zu einem gewissen Alter wirklich alles auf uns. Und deswegen, das macht uns auch so verletzlich. Und deswegen sind wir auch gerade in dieser Zeit so stark oder von dieser Zeit so stark geprägt, weil wir wirklich alles, was um uns rum geschieht, auf uns selber beziehen, weil wir denken, wir sind der Mittelpunkt der Welt sozusagen. Ne? Also das ist was ganz Normales. Wie gesagt, das machen wir alle. Aber das macht es eben so schwierig. Und wenn dann eben da auch noch größere Verletzungen oder emotionale Vernachlässigung auch irgendwo zum Beispiel stattfindet, dann entsteht eben so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich kann nie irgendwas richtig machen. Und daraus entstehen Überlebensstrategien. Also unsere Psyche ist ja intelligent und die versucht uns einfach dann irgendwelche Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass wir mit diesen Situationen umgehen können. Und das sind dann ganz unterschiedliche Strategien. Ich nenne die in meinem Buch Überlebensstrategien, Strategien, wie zum Beispiel Perfektionismus, dass wir anfangen, irgendwie alles richtig machen zu wollen, ne? Weil wir das Gefühl haben, wenn wir etwas nicht 100% perfekt machen, dann sind wir nicht gut genug, weil es kommt, ja, dass wir es perfekt machen wollen, kommt aus diesem Grundgefühl, das wir haben, nicht gut genug zu sein. Oder wir entwickeln Helfersyndrom, weil wir irgendwie die Erfahrung gemacht haben, ne, nur wenn ich irgendwie hier in der Familie die Mama ganz dolle unterstütze oder sowas, nur dann werde ich gesehen oder gelobt oder bin wertvoll, ne? Zum Beispiel. Also das sind, ich glaube, 11 Strategien, die ich da aufgezählt habe. aber ganz unterschiedliche Strategien. Und dazu gehört eben eine Strategie, ist eben auch das, was ich als Esssucht bezeichne. Das kann eben auch eine Strategie sein, die wir schon früh uns ja aneignen, um uns einfach in gewissen Situationen auch besser zu fühlen. Ne? Essen bedeutet für ganz viele Menschen Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe, Entspannung. Ne? Also da geht es dann gar nicht wirklich ums Essen selber, sondern um dieses Gefühl, was das Essen uns vermittelt. Und das kann eben auch schon in der Kindheit oder liegt oft auch schon in der Kindheit, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Familie aufgewachsen sind, wo man generell wenig Zeit miteinander verbracht haben, aber das Abendessen war heilig, da war die ganze Familie zum Beispiel immer zusammen. Dann können eben so Verknüpfungen entstehen, wie ne, Essen bedeutet Zusammenhalt, Essen bedeutet Geborgenheit oder ne, wenn wir in einem ja nicht so harmonischen Haushalt aufgewachsen sind, aber bei der Oma war es zum Beispiel immer total schön, bei der Oma hatten wir total viel, haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen und da gab es aber auch immer einen leckeren Kuchen oder sowas, dann verknüpfen sich eben auch solche Gefühle mit dem Essen und die verbinden wir dann unbewusst im Erwachsenenalter oft auch mit dem Essen und wir suchen dann ganz oft eben nach diesem Gefühl und denken halt, das Essen kann uns dieses Gefühl geben oder es geht ums Essen, aber eigentlich geht es um das Gefühl, was dahinter steckt. Also es ist sehr komplex, tut mir leid, ich kann mich da mal gar nicht so auf eine Sache fokussieren. Ich hoffe, man versteht trotzdem so ungefähr, was ich damit sagen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also was mir jetzt direkt natürlich gekommen ist, und also ich glaube, zu Beginn muss man da sagen, Eltern sein ist wahrscheinlich nie einfach. Aber wenn man das jetzt hört und man, also vielleicht sind manche Zuhörer und Zuhörerinnen bereits Eltern, manche wollen es vielleicht werden. Und da klingt das jetzt natürlich so, als wäre das eine Riesenherausforderung. Man möchte ja keinen Fehler machen. Man möchte ja nicht schuld daran sein, dass das Kind vielleicht später mal irgendwie Probleme hat mit dem Essverhalten oder andere Süchte entwickelt. Jetzt hast du schon gesagt, dass es reicht, ausreichend gute Eltern zu sein, damit das Kind nicht einen zu großen Schaden mit sich trägt. Aber vielleicht hast du da noch ein paar weitere Tipps, wie jetzt auch eben alle, die Eltern sind oder es werden möchten, wie man sich da halt nicht zu sehr jetzt einen Druck macht und versucht, alles muss perfekt sein. Ja, wie kann man da herangehen? Wie kann man diese Herausforderung annehmen?
Ja, deswegen sage ich das auch immer gleich dazu, weil ich weiß, dass das natürlich einen immensen Druck bei ihm ist. Es ist ja im seltensten Fall so, dass Eltern das ja, absichtlich machen und Eltern lieben ihre Kinder und wollen natürlich nur das Beste für sie. Und ich glaube, wir leben heute auch in einer Gesellschaft, die ja viel reflektierter ist als jetzt ne, die Generationen vor uns. Sie hatten gar keine Kapazitäten, ne, so viel Selbstreflexion zu betreiben und sich überhaupt solche Gedanken zu machen. Da ging es halt irgendwie ums Überleben und da waren andere Dinge ganz anders im Vordergrund, ne? Und wir sind ja eh schon dabei und gerade Menschen, die deinen Podcast hören oder meinen Podcast hören oder sowas, beschäftigen sich ja schon mit sich selbst. Und ich glaube, allein wenn man das tut, wenn man reflektiert, wenn man versucht, achtsamer sich selbst gegenüber, seinen Gefühlen gegenüber zu sein, auch ehrlich da teilweise einfach zu sich selber auch ist und an seinen eigenen Baustellen auch gewillt ist zu arbeiten, allein da macht man schon so viel einfach richtig. Ne? Also man kann nicht perfekt sein, weil wie gesagt, auch jeder, der jetzt Elternteil ist, ist auch trotzdem ein Kind und hat eben auch seine Erfahrungen gemacht. Und wir können nicht von heute auf morgen irgendwie alles heilen und alles ne, auch perfekt machen. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber ich glaube einfach, wenn wir einfach uns mit den Dingen beschäftigen und bewusster und reflektierter durchs Leben gehen, dann tun wir schon so viel Gutes eben auch für unsere Kinder. Ja.
Ich glaube auch. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, dann irgendwie als Selbstbetroffener den Eltern dann die ganze Schuld zu geben, sondern ich glaube, entscheidend ist halt, dass man das erkennt. Also, dass man eben, wie du jetzt gesagt hast, überhaupt erstmal in diese Selbstreflexion und in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reingeht und dass man dann bereit ist, eben daran zu arbeiten. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie kann man das Ganze denn heilen? Also, wie kann man denn dieses innere Kind vielleicht, wenn da gewisse Glaubenssätze sind, die einen negativ beeinflussen, wie kann man das denn heilen?
Ja, also erstmal, ich möchte noch eine Sache davor noch sagen, weil du das gerade mit der Schuld angesprochen hast, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das ist eben, das wäre, wie man es nicht heilt, indem man zum Beispiel dann einfach sagt, ja, meine Eltern sind schuld, Feierabend, weil das stimmt ja so auch nicht. Natürlich haben wir unsere Prägung mitbekommen, aber heute sind wir ja erwachsen und jeder ist natürlich für sich selber verantwortlich, so wie dann unsere Eltern für sich verantwortlich sind, sind wir auch für uns verantwortlich. Und wir können ja auch daran arbeiten, unabhängig von unseren Eltern. Und ich glaube, eine Schuldzuweisung ist nie irgendwo der Weg zur Lösung, weil dann kommen wir ja gleich wieder in die Opferrolle. Die anderen sind schuld, ich bin das Opfer. Und wenn du Opfer bist, dann bist du ja machtlos, dann kommst du ja, also da, deswegen meinte ich, ist das gerade eigentlich das Gegenteil von Heilung. Natürlich kann man auch nach einer Aussprache mal suchen und vielleicht gewisse Dinge ansprechen, wenn man merkt, dass die Eltern da auch bereit dazu sind, dass man vielleicht, das kann auch sehr heilsam sein, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, aber da muss natürlich die Bereitschaft da sein, wenn man merkt, da sind sie einfach nicht, weil da also braucht es auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion, dass man in solche Gespräche auch gehen kann. Braucht man aber auch keine Angst haben, weil man kann das auch mit sich machen, ne? Also man kann diesen Heilungsweg auch ganz unabhängig von den eigenen Eltern einschlagen. Und mir ist es nur so wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste für eine gesunde Beziehung zu sich selber und dann vielleicht eben am Ende auch zum Körper und zum Essverhalten, ist einfach ein Verhalten nicht zu verurteilen. Also das, was ich eben gesagt habe, mit dem, ach, ich bin so undiszipliniert, ich bin willensschwach, ich habe es einfach nicht drauf, bin ich gut genug, ne? Sondern eher zu verstehen, warum verhalte ich mich wie teilweise, um da eine Art Mitgefühl mit uns selber zu haben. Also nicht Mitleid, das wäre dann wieder die Opferrolle, sondern Mitgefühl einfach zu sehen, hey, ich mache bestimmte Dinge, weil, ja, weil ich bestimmte Verletzungen in mir trage und weil das damals Strategien waren, die mir ja tatsächlich auch geholfen haben. Ja, also bei mir ist es immer ganz wichtig, auch im Coaching, wir schauen immer hinter die positive Absicht des Verhaltens. Also was wollte ich mit diesem Verhalten eigentlich mal bezwecken oder was hat dieses Verhalten auch oft bezweckt? Ne? Weil es hat uns dann auch ganz oft ein besseres Gefühl beschert. Ne? In der Kindheit oder in der Jugend hat das Essen vielleicht auch ganz oft wirklich uns gerettet in dem Moment, weil es uns dieses Gefühl einfach gegeben hat. Und wenn wir das verurteilen, also nur verurteilen, dann kämpfen wir ja. Und im Kampf kann meines Erachtens nie was Gutes entstehen, sondern dass wir eher schauen, okay, das war eine Zeit lang wichtig für mich und auch richtig, weil die Psyche hat mich da geschützt und hat mir Strategien an die Hand gegeben, die ich damals, ne, weil ich noch gar keine anderen Möglichkeiten hatte, weil ich noch zu jung war, weil es noch zu wenig Möglichkeiten oder ich, wie sagt man, also nicht genug Auswahlmöglichkeiten sozusagen hatte. Aber dass das Verhalten an sich nicht, dass ich das nicht gemacht habe aus irgendeinem, ja, weil ich zu blöd bin oder weil ich zu undiszipliniert bin oder sonst irgendwas. Also erstmal eine Wertschätzung dem eigentlichen Verhalten gegenüber aufzubringen und ein Verständnis dafür, warum. Und das, finde ich, ist sehr heilsam, um sich davon auch wieder zu lösen, weil wir dann eben nicht kämpfen, sondern erstmal verstehen, aha, deswegen habe ich das gemacht. Und weil wir dann verstehen, was wir eigentlich damit auch bezwecken wollten, dann zu gucken, wie kann ich denn das Gleiche erreichen, nur mit einer anderen Verhaltensweise. Und das ist sozusagen das auch, wo ich ansetze, dass wir schauen, okay, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ne? Wenn ich, wenn es in mir ruft, ich brauche jetzt unbedingt die Schokolade, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie die Pizza oder ich muss mich irgendwie wirklich teilweise, viele leiden ja auch wirklich unter Essanfällen und essen dann ganz, ganz große Mengen und sind dann wirklich auch teilweise ja komatös danach. Ne? Und das ist ja auch ein wirkliches Betäuben in dem Moment. Ne? Und was ist da, was steckt da dahinter? Und was würde ich eigentlich wirklich in dem Moment brauchen? Beziehungsweise auch schon vor dem Moment, ne? Weil das ist ja auch oft, dass sich einfach ein Druck aufbaut, den man dann gar nicht mehr standhalten kann, weil man zum Beispiel für alle Menschen da sein muss die ganze Zeit, ne? Weil man perfektionistisch ist und immer alles richtig machen will. Das ist ja auch ein sehr stressiges Leben und dann ist es manchmal eben auch so, dass eine Überlebensstrategie, wie jetzt der Perfektionismus oder das Helfer-Syndrom, dann dazu führt, dass wir noch eine andere Strategie, wie das Essen jetzt zum Beispiel, fahren, um das wieder zu kompensieren, weil wir so viel Stress aufgebaut haben, dass wir irgendwo wieder ein Ventil brauchen. Und da ist es für viele eben auch so, dass dann dieses Essen und das einfach mal über nichts Gedanken machen und einfach mal sich gehen zu lassen oder sowas ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber es ist eben sehr komplex, wo man da im Einzelfall ansetzt, um ja da wirklich in die Heilung zu gehen. Also in meinem Buch, liste so ein 10-Schritte-Programm sozusagen auf, um da langsam voranzugehen. Aber es ist natürlich ein langer Prozess und das Buch kann dann Hilfe, Stellung dazu sein oder vielleicht sich vieler Dinge auch erstmal bewusst zu werden, um sich dann eben aber auch wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Ja,
Ja, ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass einfach so der wichtigste erste Schritt echt das Erkennen von solchen Mustern ist,
ja.
weil was ja auch ganz häufig der Fall ist, was jetzt bestimmt vielen bekannt vorkommt, ist dieses, wenn ich erstmal Gewicht XY erreicht habe oder wenn ich erstmal 10 Kilo abgenommen habe, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Also so, dann habe ich es erreicht. Und wenn dann dieses dann eintritt, dann kommt wieder irgendwas Neues, weil halt diese Diäten, dieses Gewicht verlieren oder irgendwas anderes, das sind ja häufig einfach, glaube ich, so oberflächliche Symptombekämpfungen. Und
Ja.
letztendlich hat dann der Gewichtsverlust gar nicht wirklich was mit dem tiefer liegenden Problem zu tun, warum man denn eigentlich Probleme mit dem Essverhalten hat, warum man denn vielleicht ständig diese Essattacken hat, das Übergewicht hat. Also ja, es ist schmerzhaft und nicht leicht, da wirklich tief reinzugehen, aber ich glaube, um da wirklich eine nachhaltige, für sich langfristige Lösung zu finden und davon einfach sich zu befreien, ist es halt wichtig, da tiefer reinzugehen und das Ganze wirklich zu erkennen. Und diese
Ja.
Überlebensstrategien, wie du sie nennst, das auch wirklich zu verstehen. Weil ich finde, wenn man davon dann gehört hat, wenn man da reingelesen hat in dein Buch, dann ja, erscheint einem das natürlich alles logisch. Und klar, es ist dann auch wieder nichts, wo ich sage, ah, jetzt verstehe ich es, von heute auf morgen kann ich es ändern, sondern man weiß dann einfach, hey, wo muss ich denn eigentlich ansetzen?
Ansetzen, ja,
Ja, und
genau.
dass halt diese Diäten, diese Programme, diese Saftkuren und was es alles gibt, dass es halt häufig einfach gar nicht das ist, was die Menschen brauchen.
Ja, genau. Ja, so wie du das gerade genannt hast, so nenne ich Diäten tatsächlich immer eine Symptombekämpfung. Und das ist ja eben auch der Grund, warum dann viele eben auch nicht oder die meisten einfach nicht glücklich sind, wenn sie jetzt nur rein auf der Verhaltensebene an ihrem Gewicht arbeiten, weil sie sich durch irgendwelche strikten Verbote oder irgendwelche Pläne dorthin kämpfen, sage ich mal. Das ist ja dann meistens auch wirklich ein Kampf, ne, wo wir ganz wirklich auch der nur mit Willenskraft funktionieren kann. Und dann, ne, selbst wenn man dann am Wunschgewicht ankommt, ist man nicht glücklich, weil an der Ursache, warum man ja gegessen hat, hat sich ja überhaupt nichts geändert. Also man hat eine Ursache, warum man eigentlich nicht glücklich ist, isst dann, um sich glücklicher zu fühlen, das funktioniert nicht, dann verbietet man sich das Essen, macht aber auch, also arbeitet innerlich nicht und isst dann, hat dann die Figur, die man vielleicht möchte und merkt, man ist immer noch nicht glücklich. Und dann kippt das dann oft nochmal in ein anderes Extrem, ne, dass dann also viele auch von Übergewicht ins Untergewicht rutschen, weil wir ständig irgendwie dann wieder kompensieren, ne, weil eben der Kern gar nicht bedient wurde. Und ich habe es mir wirklich so zur Mission gemacht, einfach so einfach wie möglich diese komplexen Dinge einfach darzustellen, um so eine Art Psychoedukation zu betreiben, um den Menschen einfach zu zeigen, hey, guck mal, vielleicht könnte es sein, es muss ja auch nicht für jeden zutreffen, ne? Aber einfach, um da so ein bisschen diesen Raum aufzumachen, an der richtigen Stelle eben auch zu suchen, weil eben mit einer Diät alleine, das funktioniert für jemanden, der sagt, oh, jetzt war ich im Urlaub und habe mal ein bisschen über die Stränge geschlagen und will die 2 Kilo irgendwie jetzt wieder mal loswerden oder das Kilo, da kann eine Diät natürlich schon mal an dem Punkt das Richtige sein. Aber für die Menschen, die ja wirklich seit Jahren ein Thema mit haben, das ist immer wieder der Weg zum Ausgangspunkt, ne? Und das schwächt einfach auch so extrem das eigene Selbstwertgefühl. weil man ja sich ständig so fühlt, als würde man scheitern. Ja, weil man probiert immer etwas und dann funktioniert es vielleicht eine Zeit lang oder vielleicht funktioniert es auch gar nicht, aber immer sind wir am Ende die, die es nicht drauf haben, die jetzt wieder irgendwo versagt haben, Schamgefühle kommen da auf. Also es kommen eigentlich nur unwohle Gefühle auf, die das Ganze dann halt noch mehr beflügeln, ne? Weil wenn man aus emotionalen Gründen ist und sich dann dauerhaft schlecht fühlt, weil man irgendwie das Gefühl hat, versagt zu haben, dann ist man natürlich dann noch mehr, ne, und kompensiert dann noch mehr Gefühle oder unangenehme Gefühle mit dem Essen. Und das ist einfach ein wahnsinniger Teufelskreis. Und am Ende kann niemand so viel Disziplin aufbringen, dass er ein Leben lang sich disziplinieren kann, ne? Also wenn man braucht diese Disziplin am Ende gar nicht mehr, wenn man wirklich an der Ursache arbeitet. Ja, mein zweites Buch hieß, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und das ist einfach, weil ich sage, so, ne, im Kampf zwischen Disziplin und Gefühlen haben unsere Gefühle immer gewonnen, weil jeder kennt das, ne, wenn wir stark emotional aktiviert sind, wenn wir irgendwelche starken Gefühle haben, dann handeln wir ganz oft oder meistens nicht logisch, ne? Dann tun wir Dinge, die wir, wenn wir uns kurz beruhigt hätten, einen kurzen Moment gehabt hätten, wo wir uns wieder sammeln können, die wir nicht gemacht haben, ne? Und das ist immer so, dass unsere Gefühle, also am stärksten einfach unser Verhalten beeinflussen. Und deswegen setze ich eben da an, dass ich schaue, ne? Wie können wir anders mit diesen Gefühlen umgehen? Wie entstehen Gefühle überhaupt, ne? Weil Gefühle entstehen aus Gedanken. Also wenn wir bestimmte Gedanken haben, schüttet unser Körper bestimmte Hormone oder Neurotransmitter aus, die lassen uns dann fühlen. Ja, und wenn wir zum Beispiel eben Cortisol ausschütten, dann fühlen wir uns gestresst. Wenn wir aber Dopamin ausschütten, dann fühlen wir uns gut oder Endorphine fühlen wir uns gut. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, verhalten wir uns dann wieder ganz anders, ne? Treffen andere Entscheidungen. Und die Entscheidungen haben dann wieder einen Einfluss auf unsere Gedanken. Und so entsteht da halt entweder ein Teufelskreis oder ein Engelskreis. Und das versuche ich den Menschen einfach, ja, auf die einfachste Art und Weise irgendwie zu vermitteln, dass sie da eben Ansatzpunkte und auch Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie, ja, wie sie da vielleicht mal auf eine andere Art und Weise das Thema einfach angehen können.
Ja, finde ich sehr schön. Und weil du es jetzt vorhin angesprochen hast, ich glaube, das ist häufig auch so ein Trugschluss, dass immer heißt, Menschen, die übergewichtig sind, denen fehlt es an Disziplin, die sind einfach faul.
Ja.
Und ich nehme mit Sicherheit, also es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, jeder ist individuell, jeder Lösungsansatz oder jeder Weg ist individuell. Es kann nie diese eine Lösung geben für alle. Und es gibt mit Sicherheit die Menschen, die einfach gerne essen, denen es einfach gerne schmeckt, die von der Psyche, vom Mindset her, wo man sagt, denen geht's gut, die haben keine Probleme, die haben jetzt nicht irgendwie eine extreme Überlebensstrategie und gleichzeitig bewegen sie sich vielleicht einfach nicht so gern. Und vielleicht sind sogar deren Gesundheitswerte nicht so dramatisch. Aber ohne dass ich jetzt wirklich Zahlen kenne, würde ich jetzt einfach vermuten, dass der Großteil der Menschen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, dass das schon einfach mit den Emotionen zu tun hat, dass da einfach tiefer liegende Ursachen dahinter stecken, warum das so ist. Also, dass es in den wenigsten Fällen einfach dieses, es schmeckt, deswegen esse ich so viel ist, sondern dass da wirklich immer irgendwie was anderes dahinter steckt. Was würdest du jetzt sagen, auch vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, wissen das viele und verdrängen, aber wiederum das Wissen darüber, dass sie mit dem Essen was verdrängen, verdrängen die das? Oder erkennen es doch viele einfach nicht?
Also ich glaube, die meisten erkennen es nicht. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass für viele das auch sehr, obwohl es natürlich auch schwierig ist, sowas dann sich selbst zuzugestehen, ne? Das ist natürlich auch, da gehört viel Mut auch dazu, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es für die meisten Menschen auch irgendwo eine Erleichterung ist, weil es irgendwie eine Erklärung gibt, ne? Das ist so, ach so, Moment mal, okay, und eben auch neue Möglichkeiten, weil die meisten eben sich ja immer in der gleichen Spirale über Jahre befinden. Diät gescheitert, vermeintlich gescheitert, ja. Kein wirkliches Scheitern, aber ne, es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, der ist von Paul Watzlawick, wer immer wieder das Gleiche tut, wird immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen und so, die Erfahrung machen eben Menschen teilweise über Jahrzehnte. Und für die ist es dann eher eine Erleichterung zu sehen, okay, da gibt's Gründe dafür. Eben, das meinte ich auch mit dem, wenn man dann, also Was ich als sehr heilsam empfinde, ist einfach ein Mitgefühl mit sich selber auch zu entwickeln und eben einen neuen Ansatzpunkt an die Hand zu bekommen, um es diesmal einfach mit einer anderen Methode mal zu probieren. Und das gibt natürlich vielen auch wieder Hoffnung, auch wenn das natürlich nicht der einfachste Weg ist, weil ich würde auch gerne Menschen versprechen, in 3 Wochen, ne, sind alle deine, mach das und das und dann sind alle deine Probleme gelöst, du bist geheilt und lebst in dem Körper, den du toll findest. Aber das ist halt leider, egal wer das verspricht, das ist einfach utopisch. Das wird so leider nicht funktionieren. Aber ich finde es eben auch wichtig zu sehen, dass das ja auch immer, auch wenn das Mut braucht und auch anstrengend ist, so eine Reise, es ist trotzdem auch immer ja etwas sehr Spannendes. Also ich finde immer, dass man das vielleicht auch ein bisschen so als Abenteuer sehen kann, weil man so viel über sich selbst erfahren kann und dadurch einfach so sich so viel besser irgendwann mal wirklich fühlt, so von innen heraus besser fühlt, ohne dass man abhängig ist davon, was im Außen jetzt irgendwie passiert, weil man mit sich selber immer mehr ins Reine einfach kommt und in die Balance kommt, von der du ja auch oft sprichst, ne? Weil man sie einfach merkt und man ist mit sich selber irgendwie im Reinen und das lohnt sich einfach so. Und es ist auch, also ich mache das auch beruflich, aber ich finde das einfach auch super spannend, ne? Wie alles zusammenhängt und wie unsere Psyche auch funktioniert. Und das ist einfach auch ein spannendes Thema. Aber ich denke eben, und deswegen mache ich ja meine Arbeit, deswegen schreibe ich Bücher, deswegen habe ich einen wöchentlichen Podcast, ne, um darüber auch einfach aufzuklären, weil meiner Erfahrung nach haben die meisten Menschen einfach noch gar nie darüber nachgedacht, dass da irgendwas dahinter stecken kann. Bei anderen Süchten, jetzt zum Beispiel bei Alkohol oder sowas, da ist das in der Gesellschaft halt klarer, dass da irgendwie was dahinter stecken muss. Aber beim Essen, weil wir ja auch alle essen müssen, da ist das ja auch so ein schmaler Grat, ne? Was ist jetzt normal, was ist ein bisschen drüber, was ist jetzt eine Sucht? Also das ist ja auch so schwer zu definieren. Und das Thema ist aber halt auch so schwierig zu behandeln, weil, ne, wenn du als Alkohol trinkst, dann kannst du dich halt irgendwann mal, nicht, dass es einfach wäre, aber du kannst diese Entscheidung treffen, mache ich nicht mehr. Und dann ist es eine Entscheidung, die du dich halten kannst. Aber beim Essen müssen Menschen einfach jeden Tag immer wieder neue Entscheidungen treffen und immer wieder die Balance halten. Und das ist einfach auch ja ein super, super schwieriges Thema. Ja.
Ja, definitiv. Ja, also sehr, sehr schön auf jeden Fall, was da so deine Mission ist und deine Arbeit. Also sehr wichtig, gerade heutzutage. Ich hätte jetzt mal noch eine Beispielperson, weil häufig ist ja auch das Thema Stress natürlich ein großer Faktor, der das Essverhalten beeinflusst. Und wenn man da jetzt irgendwie eine gewisse Überlebensstrategie hat und man erkennt das so ein bisschen, man ist schon dabei, das so ein bisschen zu erkennen. Aber gerade beim Thema Stress und stressiger Job, viel zu tun, vielleicht auch noch irgendwie Stress in der Beziehung, was auch immer, dann ist es ja, wenn man wirklich jetzt mal einfach realistisch denkt, bei vielen vielleicht so, okay, die erkennen, hier ist ein Problem. Ich habe vielleicht auch schon ein Gewichtsproblem, vielleicht schon gesundheitliche Probleme. Ich muss eigentlich was ändern. Aber der Stress ist vorhanden und ich habe eigentlich keine Zeit. Klar, ich sage auch immer, man hat keine Zeit, man nimmt sich Zeit. Aber bei manchen ist es ja wirklich so, dass es einfach sehr, sehr schwierig sich gestaltet, sich dann wirklich die Zeit zu nehmen. Wie kann man da dann herangehen? Wie kann man da denn wirklich mal den ersten Schritt gehen und sich mit diesen Themen und mit sich selber auseinandersetzen?
Ja, also klar, dieser Faktor Zeit, den schieben wir alle gerne vor. Ich kenne es auch von mir, bei dem, wo ich nicht so Lust habe, mich jetzt damit zu beschäftigen, dass wir dann einfach sagen, ja, habe ich keine Zeit für oder mache ich irgendwann mal, wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich mich darum. Ich finde es halt wichtig, sich bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet, ne? Weil was ist denn Zeit oder für was haben wir denn Zeit bekommen hier auf der Erde, ne? Also sich das überhaupt mal bewusst zu machen, wie man die Zeit eben auch nutzt und wie lange hat man Zeit, wenn man auf seine Gesundheit überhaupt nicht achtet und was bedeutet das irgendwann mal, ne? Auch wenn wir so viel Stress haben. Also ich habe auch in meinem Umfeld so viele, wirklich viele Freunde und Bekannte, die irgendwann im Burnout geendet sind, ne? Und das, da hast du dann auch keine Zeit gespart, wenn du dann erstmal irgendwie 2 Jahre aus dem Leben raus bist, weil du dich einfach zu sehr überarbeitet hast. Am Ende des Tages, ne, haben wir da keine Zeit damit gewonnen. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man das ernst nimmt und sagt, so, ich nehme mir die Zeit, weil ich bin mir das wert. Und Oft sind es ja gar nicht so, man muss ja nicht von heute auf morgen dann irgendwie sagen, ja, okay, ich mache jetzt von allem nur noch die Hälfte oder so. Aber dass man sich einfach gewisse Momente nimmt, um wirklich mal seine Bedürfnisse sich überhaupt bewusst zu machen, weil viele Menschen gerade, ne, wenn man so ein Perfektionist ist oder eben Helfersyndrom hat oder extrem überangepasst ist, ne, zu allem immer eher so der People-Pleaser ist, der es immer allen recht machen muss oder sowas, wenn man sich da erstmal bewusst drüber wird, dann sind es ja manchmal einfach nur Kleinigkeiten, dann mal zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht bei allem immer Ja und Amen sagen, alles auf mich nehmen, sondern ich darf es mir selbst auch mal wert sein, zu sagen, du, sorry, dafür habe ich im Moment keine Zeit, ich mu muss mich jetzt hier gerade mal erstmal um meine Baustellen kümmern oder eben aber auch mal zum Beispiel nach Hilfe fragen. Ja, das ist ja auch für ganz viele so ein Ding der Unmöglichkeit im Kopf zu sagen, nee, ich darf auch mal nach Hilfe fragen, nach Unterstützung zu fragen. Ne? Also wirklich. Solche Dinge, die man vielleicht sonst nie macht, dann wirklich mal zu machen, weil damit bekommt man auch schon ganz viel Entlastung. Und ich habe ja vorhin auch kurz erklärt, wie eben auch Gefühle entstehen und Stress ist ja auch ein Gefühl, ja, und Stress ist ja auch was sehr Subjektives, weil wir kennen wahrscheinlich auch alle Menschen, die super viel zu tun haben, aber total entspannt sind und dann kennen wir, haben wir wahrscheinlich auch alle eine Freundin oder einen Freund, der irgendwie drei Sachen am Tag zu tun hat und den ganzen Tag irgendwie erzählt, wie gestresst er ist, weil
Ja.
er muss ja noch das und das machen, ja. Woran liegt das? Das liegt eben aber auch wieder an den Gedanken, die wir uns dazu machen und dann auch wieder an diesen Grundgefühlen, weil wenn ich das Grundgefühl habe, ich bin nicht gut genug, dann habe ich vielleicht drei Aufgaben am Tag und denke mir aber die ganze Zeit, ach, ich mache das jetzt eh wieder nicht gut genug oder nee, ich schaffe das sowieso wieder nicht in der Zeit oder, ne? Und macht sich eben solche Gedanken und diese Gedanken lösen dann auch dieses Gefühl von Stress in uns aus. Und das Gefühl von Stress ist ja dann eher meistens auch blockierend, dass wir dann gar nicht so effektiv arbeiten können, weil wir eben uns so gestresst fühlen. Also auch da anzusetzen, an den Gedanken, sich mal bewusst zu machen, okay, was löst eigentlich den Stress in mir aus? Weil es sind in den meisten Fällen sind es gar nicht wirklich die äußeren Umstände, sondern eigentlich immer die Gedanken, die wir uns machen mit den Aufgaben, die wir zu tun haben. Also was wir denken, wie wir die bewältigen können, ob wir die bewältigen können, in welchem Maß wir die bewältigen müssen. Ja, da auch irgendwo anzusetzen, ja.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch häufig so, dass man dann Gedanken hat, was erwarten die anderen von mir? Und häufig sind es am Ende ganz, ganz oft die eigenen Erwartungen.
Ja,
Also
fast
so,
immer,
ja,
ja,
der Druck, den man
genau,
sich selber macht, der
ja.
Stress, den man sich selber macht. Und ja, vielleicht muss man da manchmal auch aus sich selbst so heraustreten und das so als dritte Person irgendwie, beziehungsweise als zweite Person bei sich selber beobachten, um da auch echt einfach mal so zu sehen und zu reflektieren, ist es das Ganze überhaupt wert? Und
Ja.
was du vorhin auch angesprochen hattest mit dem Thema Selbstwert, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein ganz, ganz
Ja.
großer, wichtiger Punkt bei dem Thema, weil letztendlich haben wir immer die Wahl, wie wir unseren Tag strukturieren, für was wir wie viel Zeit haben. Natürlich gibt es immer Einflüsse wie Familie, Kinder, Job, wo man ja einfach nicht viel dran drehen kann. Und der Schlaf sollte auch nicht zu kurz kommen, um das kurz auch zu erwähnen. Der ist schon auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, ohne jetzt auch irgendwie jemanden anzugreifen, häufig ist es doch dann schon so, dass die Zeit dann doch noch für eine Serie übrig bleibt oder da 2, 3 Stunden mit irgendwem treffen. Und das heißt auch nicht, dass man das nicht machen darf, dass man das nicht machen sollte. Aber manchmal oder häufig sind das dann vielleicht wiederum andere Beschäftigungen, um sich wieder abzulenken von dem eigentlichen Problem.
Genau.
Und dass es da einfach wichtig wäre, sich mal bewusst zu machen, wie viel man sich selbst wert ist, weil das hat man ja auch schon häufig gehört, dass Menschen dann erst was verändern, zum Beispiel auch bei den Ernährungsdocs kriege ich das häufig mit, wenn Leute schon 2 Schlaganfälle hatten oder so,
Ja.
dass sie erst das Bewusstsein darüber bekommen, dass sie was verändern müssen, dass sie vielleicht doch irgendwie fitter sein möchten im Alter, wenn sie Kinder bekommen. Das heißt, erst wenn sie für andere da sein wollen, wenn sie für andere gesund sein wollen, dann haben sie so dieses Warum.
Ja.
Dieses Warum, was ja so wichtig ist, um überhaupt in die Veränderung zu kommen. Und da finde ich es halt so schade, dass man nicht selbst dieses Warum ist. Also, dass
Ja.
man nicht sagt, ich selbst bin es mir wert, was zu verändern. Ich selbst will wohler mich in meiner, ich möchte mich wohler in meiner eigenen Haut fühlen. Ich will gesünder sein, fitter sein. Und ja, dass da erst die Kinder halt kommen müssen, wo man sagt, für die will ich fit sein. Das ist natürlich auch schön, aber wäre es nicht schöner, erstmal auf sich zu schauen und dann passt eh alles und dann kommen die Kinder.
Ja, und vor allem, man hat ja, ich habe immer diesen Spruch, so wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse teilen. Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, natürlich können wir einen gewissen einen Zeitraum uns selber übergehen und dann für alle anderen da sein, aber langfristig funktioniert es nicht. Irgendwann kommt der Crash und wenn, dann sind wir auch für die anderen keine Hilfe mehr und für die anderen können wir auch gar nicht mehr da sein, weil wir einfach selber komplett ausgebrannt sind. Und ganz ehrlich, wenn, also weil viele ja auch denken, ja, das ist ja dann egoistisch oder so, wenn ich mich um mich selber kümmere. Ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn wir auf der Welt alle mehr auf uns selber erstmal schauen würden, dass es uns gut geht, ne? Dass wir mit uns selber in Balance sind, dann gäbe es, dann wäre diese Welt einfach ein ganz anderer, viel friedlicherer Ort, weil dann wären wir alle zufrieden und ausgelassen, dann gäbe es weniger Neid, dann gäbe es weniger Streit, dann gäbe es weniger Krieg, ja, weil wir alle mehr in unserer Mitte einfach sein würden, ja. Und wenn wir jetzt auch Eltern anschauen, natürlich ist es wichtig, das ist ja die Rolle von Eltern, dann auch auf die Kinder, haben wir ja eingangs gesprochen, auf die Kinder einzugehen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Natürlich ist das alles wichtig, aber das können wir auch nur machen, wenn es uns selber auch gut geht, weil als Mutter kannst du auch anwesend sein und psychisch komplett abwesend sein. Wenn du nämlich nur gestresst bist mit deinen Gedanken, immer irgendwo anders, Kinder spüren alles, was die Eltern spüren. Also auch Kinder übertragen, die haben ja, also das Nervensystem von dem Baby reguliert sich über das Nervensystem der Mutter. Das heißt, wenn eine Mutter gestresst ist und selbst wenn sie ruhig spricht und irgendwie sich das nicht anmerken lassen will, das Kind spürt diesen Stress. Das heißt, wir tun unserem Kind in dem Moment nichts Gutes, wenn wir ja, selber nicht auf uns achten und auch im späteren Leben tun wir unseren Kindern nichts Gutes, wenn wir nicht auch auf uns achten. Und ganz ehrlich, den meisten Kindern wäre es viel lieber, irgendwie der Haushalt ist nicht picobello aufgeräumt und alles glänzt in allen Ecken, sondern denen wäre es wahrscheinlich viel lieber, die Mama wäre irgendwie ein bisschen besser drauf oder hätte im Moment mehr Zeit zum Spielen oder irgendwelchen anderen Aktivitäten, ne? Aber wenn wir da so eben sehr perfektionistisch sind und ja, uns ständig verrückt machen, dass irgendwie alles perfekt sein muss, dann ja, sind wir langfristig eben auch für unser Umfeld, können wir gar nicht da sein oder eben auch in der Qualität nicht da sein, die es eigentlich haben könnte, auch diese Zeit mit der Familie. Und eben oft braucht es gar nicht so viel, ja. Also auch als Mama oder sowas, wenn wir da manchmal irgendwie mal einen Abend eben um Hilfe bitten können, den Partner oder die Familie und sagen können, hey, ich brauche heute mal einen Abend mit meinen Freundinnen, um einfach mal wieder rauszukommen. Oder ich will auch mal wieder zum Sport, weil ich ja möchte mich auch einfach mal wieder auslasten oder irgendwie meinem Körper was Gutes tun oder was es auch immer ist. Es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die dann auch einen riesen Unterschied machen. Und die Familie profitiert da am Ende viel mehr davon, als dass es irgendwie schädlich für die Familie selbst wäre.
Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch wieder auf sämtliche Bereiche übertragbar, dass es am
Ja.
Ende, ja, dass man sagen kann, keep it simple. Also ich
Ja.
finde es immer hilfreich und wertvoll, in ganz vielen Bereichen viel zu wissen, viel zu erfahren. Aber ich glaube, man darf nie so aus dem Blick verlieren, was so die Basis ist, was
Ja.
eigentlich letztendlich das Entscheidende ist. Also
Total.
auch beim Thema Kindererziehung. Ich glaube, wenn man da zu viele Bücher liest, wenn man da zu viel weiß, dann weiß man am Ende überhaupt nicht mehr, was soll man machen.
Meine richtig gut.
Und ja, die Basis ist, zeig deinem Kind, dass du es liebst, dass du fürs Kind
Genau.
da bist, nimm dir Zeit. Also man darf
Ja.
dann auch nicht zu komplex denken, auch wenn man vielleicht viel drumherum weiß. Wenn man jetzt dieses Thema reflektiert, sich so ein bisschen mit sich auseinandersetzt, mit diesen Überlebensstrategien, mit den eigenen Glaubenssätzen, dann kann das sein, dass viele sich vielleicht total überfordert fühlen, dass man so das Gefühl hat, das reißt mir jetzt den Boden unter den Füßen weg. Wie kann man da vorgehen? Oder sollte man das vielleicht auch gar nicht alleine machen? Was sind da so deine Tipps?
Ja, also ich finde es prinzipiell immer wichtig, auch sich das selbst wert zu sein, auch eben nach Hilfe zu fragen, wenn man irgendwie merkt, so, hey, ich würde da gern reingucken, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich würde da einfach gerne ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Es würde mir den Weg irgendwie erleichtern, dann sich das auch selber wert zu sein, zu sagen, ich suche mir Hilfe, egal in welcher Form das ist, was sich für denjenigen dann gut anfühlt. Ne? Also ich bin zwar selber Coach und ich habe mich ja auf das Thema auch spezialisiert und ich biete da ja auch Hilfestellungen an, aber ich bin zum Beispiel trotzdem auch ein Riesenfan von Therapie. Also ich finde, wenn man einen guten Therapeuten hat, das ist so wertvoll für viele Menschen, sich einfach damit auch zu befassen. Wenn es jetzt halt so das Essverhalten angeht, da ist es halt oft so, dass die Therapeuten sich noch nicht so gut auskennen. Also gerade klar, wenn es irgendwie in die andere Richtung geht, was Anorexie oder Bulimie angeht, da sind viele schon mehr geschult. Die andere Seite, was dann eher in Richtung Binge-Eating oder ja, einfach auch so Essanfälle und die Richtung geht. Da sollte man sich einfach ein bisschen erkundigen, halt auch und wirklich dann auch nachfragen, ob da Erfahrungswerte da sind. Aber ja, also Hilfe gibt es und ist immer hilfreich. Also ich meine, das ist ja auch so, ne, man muss ja nicht immer alles auch alleine schaffen. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Problem mit meinem Abfluss habe, dann rufe ich auch einen Klempner an und versuche es nicht irgendwie erstmal 5 Stunden alleine, weil ich einfach weiß, der kann das. Ja, und wenn der, ne, und die Zeit verbringe ich dann wieder lieber mit anderen Dingen, die ich dann kann und wo ich vielleicht eine Hilfestellung auch anbieten kann. Und ja, also ich finde es da wichtig, wenn man merkt, irgendwie, das würde einem gut tun oder ein besseres Gefühl geben, sich dann auch wirklich Hilfe zu suchen. Ja.
Ja, ich glaube, das sollte auch, weil es häufig als Schwäche angesehen wird, sich Hilfe zu suchen. Und dabei ist
Ja.
es ja wirklich das Gegenteil, dass es eher eine Stärke ist, sich einzugestehen, hey, ich kann mir Hilfe holen. Und letztendlich schadet es ja nicht. Also man kann ja eigentlich nur
Nein.
dazugewinnen. Vielleicht ist es nicht der richtige Therapeut, die richtige Therapeutin gewesen, dass es einfach auf menschlicher Ebene nicht passt. Aber man hat nichts zu verlieren. Also man kann es einfach mal versuchen. Und im besten Fall hilft es dann am Ende auch.
Ja, total. Eben, man hat wirklich gar nichts zu verlieren. Und eben auch da in der Auswahl mit den Menschen, da ist halt auch wichtig, dass man da auch dann nicht sagt, oh, jetzt habe ich es schon gemacht, weil es eigentlich schon dreimal da merke eigentlich. Da ist keine Connection irgendwie, dass man dann auch sagt, okay, und jetzt suche ich mir nochmal jemanden und ziehe es jetzt nicht einfach durch, obwohl ich eigentlich schon spüre, das geht nicht in die richtige Richtung oder das fühlt sich einfach nicht gut an, weil also gerade in der Therapie ist es ganz wichtig, dass wir mit uns bei dem Therapeuten wohlfühlen oder bei wem auch immer, beim Coach, ne? Also beim Coaching oder in dem Bereich ist es ja auch nochmal einfacher, sich noch ein Bild zu machen, weil. Also Menschen wie ich haben Podcast, ne, ihr könnt euch 240 Podcast-Folgen von mir anhören. Danach habt ihr vielleicht ein Bild davon, ob das passen würde oder nicht. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, auch reinzuhören. Aber es ist ganz wichtig, dass man da irgendwie die richtige Person findet. Und eben, es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich Hilfe sucht. Gegenteil, es ist wirklich ein Zeichen von Stärke und auch ein Zeichen eigentlich schon von Selbstliebe wieder, wenn man sich das selbst wert ist, sich auch Hilfe anzunehmen. Und ich meine, wir leben hier auf der Welt alle gemeinsam. Warum sollten wir uns nicht gegenseitig auch irgendwo alle unterstützen in gewissen Punkten, ne? Weil wenn du dir jetzt Hilfe irgendwo suchst, bist du wieder eine Hilfe für jemanden anderen zur gleichen Zeit, ne? Also ich finde, so kann man das doch viel eher sehen.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, dass man sich eingestehen muss, dass man nicht alles selber machen kann und auch nicht selber
Ja.
alles machen muss. Also mir ist es am Anfang auch bei meiner Selbstständigkeit schwer gefallen, Dinge abzugeben, weil ich schon immer so war, ja, ich kann doch alles selbst machen, ich kann mich ja irgendwie überall einlesen. Und irgendwann war ich aber auch an dem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich lese mich halt einen Tag ein, dann probiere ich einen Tag rum und den dritten Tag, da bügele ich dann meine Fehler aus. Und es gibt einfach Leute, die haben ihre Expertengebiete und da wäre es vielleicht einfach besser für mich, manche Sachen abzugeben. Und das habe ich dann gemacht und auch nie bereut. Also deswegen, es kann eigentlich nur hilfreich sein, einfach gewisse Dinge abzugeben. Auch
Ja,
wenn man vielleicht in vielen Bereichen interessiert ist und denkt, man schafft viel allein. Ich glaube, am Ende ist es dann doch ganz hilfreich, Dinge abzugeben.
ja.
Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen, die habe ich seit Anfang des Jahres, die jeder Podcast-Gast bei mir hier bekommt. Spontane
Okay.
Fragen sind immer die drei gleichen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ich erfahre das gerade selber, weil eigentlich Sport, weil ich selber auch Sportlerin bin. Also ich bin früher professionell Wakeboard gefahren, mittlerweile surfe ich nur noch und ich habe mir jetzt die Rippe gebrochen und
Oh.
kann dem gerade nicht nachgehen. Und ja, darunter leide ich tatsächlich.
Ja,
Deswegen,
verstehe
ja,
ich.
Sport oder mein Sport, ne? Ich könnte andere Dinge machen, aber das ist mein Sport, meine Leidenschaft, ja.
Okay, was also eigentlich immer dazu gehört.
Ja, darf nur eine Sache nennen,
Ja, nur eine Sache.
okay.
Zweite Frage wäre, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben gewesen?
Ja, tatsächlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Also ich habe, oder wir haben uns aus einer 18-jährigen Beziehung getrennt. Und in der ich schon, also mit 19 bin ich hier mit meinem Ex-Partner zusammengekommen. Und das war echt eine richtig harte Zeit, die ich dadurch erlebt habe, durch diese Trennung, weil ich mein ganzes Erwachsenesleben eigentlich ja, mit ihm verbracht habe. Und es war echt eine richtig, richtig schwierige Zeit. Und da habe ich auch zum Beispiel eine Therapie angefangen, um da auch Dinge aufzuarbeiten. Und das war jetzt im Endeffekt, also jetzt ist schon ein bisschen mehr als 2 Jahre her und ich kann zurückblicken und ich denke mir, boah, das ist so krass, was ich alles, also und ich bin Coach und ich beschäftige mich jeden Tag mit diesen ganzen Themen und was ich selber noch alles für blinde Flecken auch bei mir hatte. Das war wirklich augenöffnend und also wirklich hat mich so viel weitergebracht auch, aber eben auch diese Hilfe auch anzunehmen, war für mich auch ganz, ganz wichtig und super, super wertvoll.
Ja,
Ja.
glaube ich. Und dritte Frage wäre, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Seid lieb zu euch.
Ja, zu sich
Ja,
selbst, gell?
zu sich selbst. Ja, wirklich. Also mitfühlender, liebevoller mit sich selbst, weil das überträgt sich eben auch
Ja.
ins Außen. Ja.
Ja, hat auf ganz viele Bereiche einfach einen positiven Einfluss,
Ja.
wie ihr hoffentlich heute bei unserem Gespräch auch gemerkt habt. Ja, also ich sage schon mal vielen Dank, Julia, für deine Zeit und das schöne Gespräch. Sag uns gerne abschließend noch, wo man dich finden kann.
Ja, also ich habe ja schon, also erstmal auch vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und dass ich hier nochmal sprechen durfte. Und ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich auch einen Podcast habe, der heißt Lifestyle Schlank. Sagt viele Folgen, wenn euch das Thema interessiert. Ich glaube, da kriegt man immer einen ganz guten Einblick. Ich bin auch bei Instagram unterwegs, Julia-Scheincoaching. Da freue ich mich auch immer, wenn da der eine oder andere mal vorbeischaut oder sonst einfach auf meiner Homepage scheincoaching.de, also wie auf Englisch Strahlen, Shine, Scheincoaching. Da findet ihr eigentlich alle Infos über alles, ja, was ich mache, was ich so anbiete und schreibt mir auch immer gerne. Also ihr könnt mir auch bei Instagram gerne schreiben. Ich gehe da auch immer gerne auf eure Fragen persönlich ein und ja.
Ja, super. Vielen Dank. Das
Gerne.
verlinke ich gerne natürlich auch in der Beschreibung. Und ja, hoffe, euch hat das Interview gefallen und wünsche dir noch einen schönen Abend, Julia.
Das wünsche ich dir auch, Laura. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.